Als wir vorbereitet haben oder bei Vorbereitung dieser Konferenz, haben wir viel gebetet. Ich glaube auch die Brüder hier in Vaihingen und die Heiligen. Wir wollen nicht nur irgendeine Konferenz oder ein Thema finden. Nein, das ist nicht der Sinn der Sache. Sondern wir wollen genau wissen, was der Herr heute tut. Und wie wir uns vorbereiten für das Kommen des Herrn. Natürlich alle Christen, Gläubige, sie wissen, der Herr kommt. Und viele Dinge sind heute geschehen. Und viele Christen sind erweckt worden zu wissen oder ein Empfinden zu haben, der Herr kommt bald. Es ist erstaunlich, in den letzten Monaten, sogar vor einem halben Jahr schon, in einem YouTube in den USA, viele Gläubige haben über die Wiederkunft des Herrn gesprochen. Sogar plötzlich gibt es so viele Kommentare und Reden über die roten Kuh. Erstaunlich, gell? Es ist wirklich erstaunlich. Ja, vorher hat niemand das erwähnt. Die rote Kuh. Und jetzt selbst Hamas davon reden, sogar haben gesagt, dieser Angriff an Israel am 7. Oktober letztes Jahres war wegen der roten Kuh. War wie eine rote Kuh verursachte ein Angriff in Israel. Ist das vernünftig? Sogar ein Krieg angestachelt, die arme rote Kuh. Das macht keinen Sinn, aber selbst der Feind weiß, worum es geht. Und der Teufel weiß natürlich, Und ja, ich danke dem Herrn, dass er uns Zeichen gibt, damit die ganze Welt weiß, der Herr kommt bald. Und jetzt tatsächlich, selbst der Feind, jetzt hat er ein Bewusstsein, oh, es kommt bald. Es kommt bald. Und viele haben auch jetzt in den USA, ich glaube in Europa nicht, sie haben über diese Sonnenfinsternis geredet. Ja, und sogar viele Christen haben darüber gesprochen. Der Herr hat dieses Zeichen gegeben, um uns zu zeigen, er kommt bald. Sogar nicht nur uns Christen. Der Herr möchte, dass die ganze Welt weiß. Sogar jetzt Trump in den USA hat ermutigt, er hat eine neue King James Version Bibel drucken lassen mit der Verfassung von USA in der Bibel und hat die ganze Nation da öffentlich gesagt, sie sollen alle eine Kopie haben. Was USA heute braucht, ist das Wort Gottes und ihr müsst alle eine Kopie haben von der Bibel. Und was haben wir heute gehört, was er vor kurzem jetzt, ein paar Tage gesprochen? Ja, steh mal auf. Ja, bitte, lass alle das hören. Ja, abspielen lassen. Warum denn nicht? Komm, ja, wo ist die, wo, nein, wo... Wir haben doch einen Lautsprecher hier, oder nicht?
Machen Sie da hinten.
Oh, Sie machen da hinten. Okay, gut. Das ist gut zu hören. Denn die ganze Welt hat ihm so schlecht gemacht und hat einen bösen Menschen da verbreitet. Ja? Und jetzt haben wir gesehen, sogar in Deutschland, diese Karfreitagssendung. Das ist ein dämonischer Tanz. Das habe ich eben heute Nachmittag auch gesehen. Schrecklich. Okay, gut, komm. Das ist die Stimme von Trump. Nicht zu laut. Christ is risen. Christus ist auferstanden, hat er gesagt. Der Präsident predigt, Christus ist auferstanden. Weiter. Okay. Könnt ihr euch vorstellen? Kann ein böser Mensch, wie der Trump, so predigen zu der ganzen Nation, dass in dieser Zeit wir feiern die Auferstehung des Herrn Jesus Christus? Ja. Was kann ich sagen? Was die Medien da alles gesagt haben, das ist eine Lüge. Aber ich kann bezeugen, sicherlich, der Herr hat diesen Mann auserwählt. Erinnert ihr schon damals, als wir über Jesaja eine Konferenz gehalten haben? Sogar haben wir gesagt, der Trump ist der moderne Kyros. Und tatsächlich haben die Israeliten, nachdem der Trump Jerusalem als die ewige Hauptstadt von Israel erklärt hat, haben sie eine Münze extra gemacht. Und in dieser Münze, ja, habt ihr heute gesehen, gell? Die Gäste waren bei uns. Ihr habt das gesehen, diese Münze. Ein Bild von Trump mit König Kyros. Und da haben die Israeliten, die Juden gesagt, Trump ist der moderne, heutige Kyros. Aber das haben wir schon vorher gesagt in der Konferenz über Jesaja 45. Tatsächlich, er ist auch ein Zeichen. Wir müssen das sehen, er ist auch ein Zeichen. Der Herr hat der Welt so viele Zeichen gegeben. Aber was wichtig ist für uns sogar, das wichtige Zeichen ist, dass der Herr die Priesterschaft wiederherstellt. Warum? Weil diese Priesterschaft, der Dienst der Priesterschaft, ist das Ziel, was Gott erreichen möchte. Lass uns Offenbarung gemeinsam lesen. Ich glaube, lass das Wort selbst zu uns reden. Offenbarung Kapitel 1, das Ende von Vers 5 und 6. Offenbarung 1. Ich lese euch vor, ja? Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, lobt den Herrn, dem Erstgeborenen aus den Toten. Das ist sehr wichtig zu sehen, der Erstgeborenen, dann sind wir die vielen Brüden. Und dem Fürsten oder dem Herrscher über alle Könige der Erde. Ich muss dann Zion aus Zion-Übersetzung, ja. Gut, ich habe auch hier Zion-Übersetzung. Und der Herr ist der Herrscher über die Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat mit seinem Blut, dann gibt es keinen Punkt sondern es muss weitergehen. Aber das Ziel ist nicht die Erlösung. Das Ziel hier ist, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Oder andere Übersetzung heißt, genau, zu einem Königreich von Priestern. Das ist genau das, was 2. Buch Mose, Kapitel 19, der Herr Gott gesagt hat, zu seinem Volk. Nachdem das Volk Israel von Ägypten herauskam, hat Gott gesagt, wenn ihr nach meinem Worte wandelt, wenn ihr gehorcht mein Wort, werdet ihr zu mir ein Königreich von Priestern werden.
Amen.
Ja. Und am Ende betont das Buch der Offenbarung dieses Ziel noch einmal. Warum hat der Herr uns erlöst? Warum hat er solch einen hohen Preis, die Menschheit zu erlösen? Ja, zurückzugewinnen. Weil schon ganz am Anfang hat Gott den Menschen geschaffen zu herrschen. Für Gott. Zu herrschen mit Christus, als ein Mensch. Der Mensch ist so wichtig. Eure Berufung ist sehr wichtig. Unsere Berufung ist nicht nur, um irgendein Werk zu tun für Christus, andere zu erzählen über den Herrn, damit sie gerettet werden. Dann wozu? In den Himmel zu gehen? Der Herr möchte zurückkommen auf diese Erde, aber die Christen möchten nach oben gehen. Sie gehen die Entgegenrichtung. Der Herr möchte zurückkommen auf diese Erde, aber sie wollen alle nach oben gehen. Wo wirst du lieber sein? Sag mir.
Keine Frage.
Keine Frage. Du möchtest in den Himmel gehen. Nur für kurze Zeit. Nur ganz kurz. Zum Thron. Manche Leute haben mich gefragt, was machen wir da oben? Was meinst du, was der Herr mit uns tun möchte? Eine Konferenz zu halten? Nein, er möchte uns da 3,5 Jahre trainieren, zu regieren mit ihm auf dieser Erde. Denk nicht, ja, wir werden noch da oben vor dem Thron stehen und dann Engelschor genießen. Nein. Es gibt viel zu tun. Meinst du, ist es einfach zu regieren? Okay, regiere mal Stuttgart. Ja, bitte, probiere es. Wie wirst du denn regieren, sag mir? Wir können heute unser eigenes Leben nicht einmal regieren. Wirklich? Ja, so heute müssen wir den Herrn regieren lassen. Wenn der König nur da oben sitzt und nicht in deinem Herzen sitzt. Was können wir machen? Der Herr muss heute schon über uns regieren. Wir nennen ihn Herr, aber tun nicht, was er sagt. Deshalb die Leute sagen, Herr, 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 oh Herr, Herr, Herr hier und Herr da, dies und jenes. Aber ist er wirklich dein Herr, was es bedeutet? Er ist dein Herr. Herrscht er in deinem Herzen? Tust du, was er heute zu uns sagt? Und wer herrscht über deine Gedanken tagsüber? Wir beschäftigen uns mit so vielen Dingen und fragen nicht, was der Herr will. Und der Herr kam auch auf diese Erde und hat gesagt, diese Leute lobt mich mit ihrem Munde, aber ihr Herz ist wo? Weit weg von mir. sind wir solche Leute. Wenn wir mit ihm herrschen wollen in seinem Reich, dann müssen wir zuerst heute lernen, ihm in unserem Herzen herrschen lassen. Zu tun, was er will. Wie der Herr, als er auf dieser Erde war, als ein Mensch, musste er gehorsam lernen. Ja, das habe ich früher nicht begriffen. Ich dachte, Herr, du bist ja der Sohn Gottes. Natürlich bist du Gott gehorsam. Dann habe ich im Hebräer 5 gelesen, dass auch der Herr gehorsam lernen soll, sogar mit Tränen. Er muss lernen, er muss kämpfen, als ein Mensch. Er kam ja in Gestalt des Fleisches, obwohl ohne Sünde, aber er spürt die Schwachheit der Menschen. Sonst könnte er uns nicht helfen. Sonst kann er nicht verstehen, Philipp, warum bist du so ungehorsam? Siehst du, ich bin so gehorsam. Dann kann er uns nicht verstehen. Aber er spürt diesen Druck, diesen Widerstand im Fleisch. Und daher als ein Mensch, gleich wie du und ich, muss er gehorsam lernen. Sogar unter Tränen, sogar mit Schreien. Herr, hilf mir, Vater, befreie mich. Aber wir haben nicht diese Haltung. Wenn wir also nicht gehorchen oder dies tun und rebelliert gegen Gott tun, dann sagen wir, ja, ich bin auch nur noch ein Mensch. Dann haben wir eine gute Entschuldigung. Niemand ist vollkommen. Hast du das jemals gehört? Oh ja. Oh ja. Wir haben nicht diesen inneren Wunsch und Schreien. Vater, ich möchte gehorsam lernen. Ich hasse diese Rebellion in meinem Herzen. Ich bin nicht einverstanden mit meinem Zustand. Ich möchte gehorsam lernen. Aber der Herr hat geschrien mit Tränen zu dem, der ihn retten kann. Wenn wir nicht diese Haltung haben, dann haben wir so viele Entschuldigungen. Ich habe doch recht. Ja, das war doch nicht so schlimm. Dann haben wir allerlei Entschuldigungen gegeben. Aber der Herr als ein Mensch, der auf dieser Erde lebt. Deshalb ist er so qualifiziert, unser hoher Priester zu sein, weil er in allen Dingen, sagt Hebräerbrief, uns gleich gemacht, damit er uns versteht. Sonst kann er uns nicht helfen. Aber lob den Herrn, jetzt ist er solch ein hoher Priester, der uns helfen kann. Aber wir lassen ihn uns nicht helfen. Das ist das Problem. Der Hebräerbrief hat gesagt, darum ist er in allen Dingen gleich uns gemacht, allenthalben versucht und überwunden. Nicht, weil er Gott war. Nein, er hat sein Gottsein als Gottessohn, der Stand des Gottessohnes, hat er gelassen dort. Und er kam als ein Mensch. Satan sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann machen diesen Stein zu einem Brot. Und Satan möchte ihn sagen, natürlich kannst du das machen, du bist ja kein Mensch, du bist Gott. Aber der Herr hat gesagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot alleine. Satan sagt, du bist Gottes Sohn. Er sagt, nein, ich bin nur ein Mensch. Ja. So, der Herr ist als ein Mensch gekommen. Wir müssen das sehen. Seine Fleischwerdung ist ein wichtiger Schritt. Sein Menschsein ist ein wichtiger Schritt, weil wir Menschen sind. Er kann uns nicht helfen, wenn er uns nicht ganz versteht. Deshalb ist er durch allerlei Prüfungen. Niemand hat mehr gelitten als diesen Mann. Oh, wenn jemand dich ein bisschen beleidigt, dann explodierst du schon. In seinem ganzen Leben haben sie über ihn gelogen und verleumdet und verleugnet und möchte ihn sogar am Ende töten, umbringen. Und wie hat der Herr reagiert? Wie würdest du reagieren? Niemand außer ihm. Niemand außer ihm. Deshalb müssen wir die Menschlichkeit des Herrn schätzen. Genieße nicht nur seinen Tod am Kreuz. Das ist nicht so zu vergleichen mit ganze Zeit der Verfolgung. Sein Sterben am Kreuz ist nur ein paar Stunden. Es ist fertig. Aber sein ganzes Leben auf dieser Erde, ja, als ein Mensch, er wurde so verfolgt. Und das müssen wir als Priester auch lernen. Sonst können wir nicht dienen. Und deshalb, wir Christen haben uns vielfältig gespalten. Wir können einander nicht leiden. Nur ein bisschen Meinungsunterschied, bitte. Raus von hier. Darf nicht mehr zur Versammlung kommen. Darf nicht mal über die wahre Anbetung von Johannes 4 lesen. Ich bin nicht einverstanden. Wir wollen das nicht hier. Obwohl es schriftgemäß ist. Und viele andere Dinge. Wie viel Streit kommt von Meinungsverschiedenheiten über die Schrift Gottes. Wir streiten über jeden Vers. Unser Menschsein ist so gefallen. Deshalb ist der Herr gekommen als ein Mensch, um uns zu retten. Ich kann wirklich nicht beschreiben. Nicht genug beschreiben, auch nicht klar zu machen, wie wichtig diese Fleischwerdung ist. Wenn wir über das Werk Christi nennen, dann reden wir immer von der Kreuzigung. Aber der Herr hat mehr gelitten als ein Mensch, als er lebte auf dieser Erde. Geprüft in jeder Hinsicht, in allen Art und Weise. Wer kann das begreifen? Wer kann das begreifen? Und wir, selbst nach der Errettung, wir haben so viele Probleme. Wir können nicht mal ein bisschen leiden. Und wenn jemand etwas kritisiert, dann können wir schon 3 Nächte und 3 Tage und 3 Nächte nicht mehr schlafen. Tatsächlich. Nicht im Bauch vom Walfisch, sondern auf dem Bett kannst du nicht schlafen. So sind wir. Gefallen. Wir sind leidenscheu. Ja, daher gibt es so viel Streit. Unter den Menschen, in der Familie, unter Eheleute, in der Gemeinde. Meine Güte. Deshalb müssen wir schätzen, dieses Menschsein Jesu Christi. Deshalb gibt es ein Speiseopfer. Die Menschlichkeit. Ohne, nicht Sauerkraut, sondern Sauerteig. Entschuldigung für den Fehler. Ja. Ohne Sauerteig, ohne Sünde. Nicht, dass er nicht versucht wurde. Nein, er hat mehr Versuchung erlebt als jeden von uns, sogar als alle von uns zusammen. Ja. Welch ein Mensch, sogar Pilatus muss bekennen, welch ein Mensch. Dann müssen wir auch heute sehen, welch ein Mensch. Da müssen wir den Herrn schätzen, tatsächlich. Weil dieses Speiseopfer zu essen ist so wichtig für die Priester. Deshalb dort im heiligen Ort gab es einen goldenen Tisch mit Händchen. Nicht Rindfleisch. Gemüse, Salat, wie das, was wir heute zu Mittag gegessen haben. Nein. Was steht drauf auf dem goldenen Tisch? Ungesäuertes Brot, frisch gebacken, Schaubrot. Gott muss es sehen, prüfen. Gott möchte prüfen. 6 Tage muss es dort stehen, bevor die Priester es essen dürfen. Ja, das ist die Speise, besondere Speise für die Priester. Das Brot vom Himmel. Das ungesäuerte Brot. Ein Bild ist besser als tausende Worte. Sonst, wie kann ein Mensch das beschreiben? So lobt den Herrn. Wir müssen als Priester diese Speise essen. Sein Menschsein müssen wir genießen können. Ja, essen. Essen. Täglich essen. Du kannst nicht ein Tag essen für die ganze Woche. Nein, niemand tut das. Das geht nicht. Ein Frühstück reicht für die ganze Woche. Nein, besonders für deine Arbeit. Das geht nicht. Täglich müssen wir dieses Brot essen. Ja. Sonst können wir nicht herrschen. Das, was wir brauchen, und zwar sehr nötig, ist nicht nur die Vergebung der Sünde, sondern nachdem der Herr deine Sünde durch sein Blut gereinigt hat, dann bist du ja super stark. Nein, das Blut ist nur die Reinigung. Nur die Reinigung. Es ist das Essen, das sich stark macht, ungesund. Wer mich isst, der soll durch mich leben. Der Herr sagte, wer mich isst, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen, um die Menschen zu retten eigentlich. Warum muss der Herr dann ein Mensch werden, um den Menschen, den er geschaffen hat, zu retten für seinen Vorsatz. Guck mal, Der hat den gefallenen Menschen 6000 Jahre Zeit gegeben zu herrschen. Wie können sie herrschen? Ja. Kaputt, gell? Kriege, Mord, Korruption, Macht wollen sie haben. Und wenn du nicht einverstanden bist, fertig. In jedem Land, in jedem Reich ist es so. Wenn du nicht niederfällst und diesem Statue anbietest zur Zeit von Nebukadnezar und zur Zeit von Darius, was wirst du? Sie werfen dich in den Ofen. Zum Glück haben sie nur manche Leute rausgeworfen, nicht in den Ofen hineingeworfen. Aber weißt du, wenn jemand einen Bruder hasst, hat er schon in seinem Herzen Mord begangen. Das hat der Herr gesagt. Herr Jesus. Oder dann haben sie Daniel wohin geworfen? In der Löwenhöhle. So regieren sie. Und die ganze Welt war so. Sei es hier in Europa oder in Asien. Sie sind nicht besser. Nein, wir sind alle Fleisch, von Adam geboren. Was von Fleisch geboren ist, sagt der Herr, ist Fleisch. Das heißt, es bleibt Fleisch. Deshalb müssen wir wiedergeboren werden, ein ganz anderes Leben empfangen. So, lobe den Herrn. Um zu herrschen, brauchen wir eine neue Menschlichkeit. Deshalb das Werk Gottes mit Jesus Christus fängt an, nicht nur in der Fleischwerdung, aber in der Fleischwerdung hat er Satan überwunden. Nicht als Gottes Sohn. Sonst wird Satan sagen, du bist ja Gott. Natürlich. Was bin ich? Ja. Aber du bist Gott. Natürlich gewinnst du. Vor Gott ist diese kleine Schlange oder Drachen wie eine kleine Ameisen. Gott braucht nur... Dann ist er weg. Nur ein Hauch. Aber Gott möchte das nicht machen. Und das ist so wichtig. Gott möchte uns benutzen. Den Menschen möchte Gott benutzen. Deshalb hat er solch einen hohen Preis bezahlt, um uns zu erlösen, zurück zu Gott zu bringen. Nicht damit wir da oben im Himmel da genießen. Nein. Weil schon von Anfang an, und deshalb haben wir gleich am Anfang gesagt, Gott ändert seinen Vorsatz nie. Er gibt auch nicht auf. Obwohl der Mensch gefallen war. Und Gott hat schon gewusst. Er hat den Menschen nicht gestoppt. Meinst du, Gott wusste nicht, dass die Schlange reinkommt? Natürlich wusste Gott. Aber Gott lässt es kommen. Gott hat seine Lösung, wie bei Hiob. Gott hat eine Konferenz da oben mit den Söhnen Gottes, mit den Engeln. Und wer ist erschienen dort, Philipp? Oh, nein, wir müssen ihn rausschmeißen. Was? Du lädst Satan ein zu der Konferenz mit Gott? Wirst du das machen? Oh. Ich glaube nicht. Aber Gott ist anders. Er lässt Satan kommen. Und dann dort hat Gott gesagt, oh, woher kommst du? Natürlich, Gott wusste. Oh ja, der hin und her auf der Erde, was meinst du, was er tut hin und her? Er sucht Menschen zu verschlingen, gell? Wie geschrieben steht, wie ein Löwe. Dann hat Gott gesagt, okay, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Na, lob den Herrn, Gott hat einen zu der Zeit auf dieser Erde. Und er hat Satan herausgefordert. Welch ein Sieg für Gott durch Hiob. Dann hat Gott Satan gesagt, natürlich, er liebt dich, und weil du alles ihm geschenkt hast. Guck mal, wie viel Segen du diesem Mann gegeben hast. Natürlich lieben, liebt dieser Mann Gott. Was hat Gott gesagt? Tue alles, was du willst mit diesem Mann. Nur sein Leben darfst du nicht wegnehmen. Eigentlich, dieser Hiob ist ein kleines Bild von unserem Herrn, der Mensch geworden ist auf dieser Erde. Und Satan hat alles getan, um ihn, was, fertig zu machen oder ja, unter seinem Fuß zu stellen. Lob den Herrn. Welch ein Mensch. Und Gottes Werk fängt an mit der Fleischwerdung mit Christus, und dann durch das Kreuz hat er die Erlösung gemacht. Ist das gut genug? Nein, der Tod ist für ihn nicht das Ende. Er ist auferstanden. Er hat den Tod überwunden. Stärkster Feind ist der Tod. Das müssen wir noch sehen. Der Tod. Deshalb brauchen wir die rote Kuh. Der Herr ist nicht nur das Lamm Gottes, das für uns gestorben ist am Kreuz, sondern er ist auch die rote Kuh. Ja, bist du dran, ja, über die rote Kuh? Gut, lob den Herrn. Aber niemand redet von der roten Kuh. Markus wird das reden, ja. Wir reden nur vom Passalam, aber niemand redet von der roten Kuh. Der Herr ist auferstanden. Und Paulus möchte diese Kraft der Auferstehung erfahren. Jeder weiß, der Herr ist auferstanden. Deshalb haben wir Feiertage in diesen Tagen. Ja. Aber wenn die Auferstehung Jesu nur ein Feiertag für uns ist, dann nützt es gar nichts. Auch der Trump weiß es. Aber Paulus möchte die Kraft der Auferstehung. Weil Paulus hat den Tod verstanden. Nicht nur die Sünde. Wir erkennen nur das Problem der Sünde, aber wir erkennen nicht das Problem des Todes. So, der Herr muss auch auferstehen von den Toten. Lob den Herrn. Er ist so wunderbar, er ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Sogar hat er den Schlüssel von Hades und des Todes bekommen. In seiner Hand jetzt. Ja, wer den Schlüssel hat, der herrscht. Ja. Lob den Herrn. Er hat den Schlüssel. Ja. Deshalb in Offenbarung 1, der Herr am Ende da vor dem Kapitel, oh, hab keine Angst. Ich war tot, ich war lebendig und war tot, und siehe, jetzt bin ich lebendig für immer, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und nicht nur, dass er lebendig ist, jetzt herrscht er über Tod und Hades. Amen. Welch ein Christus. ist das alles? Die Auferstehung ist doch gut genug. Kommt das Wichtigste, was ist das Wichtigste? Dass er aufgefahren ist und sitzt auf dem Thron als ein Mensch. Warum? Weil Gottes Plan ist, dass wir herrschen sollen. Und warum herrscht der Herr nicht gleich? Weil er möchte, dass viele mit ihm zusammen herrschen. Deshalb das Ziel im Buch der Offenbarung von der Erlösung ist, uns an sein Königreich von Priestern zu machen. Und Kapitel 5 sagt, dass wir auf der Erde, nicht im Himmel, auf der Erde herrschen sollen. Sie werden herrschen in den Himmel. Ach, nein. Dort kannst du nicht herrschen jetzt. Er kann herrschen dort, aber nicht du. Sondern wenn der Herr zurückkommt jetzt mit dem tausendjährigen Reich, werden wir mit ihm gemeinsam herrschen. Lass uns Hebräer 2 lesen. Ja? Bitte Hebräer 2 lesen. Ja. Hebräerbrief. Kapitel 2, und das ist ein Zitat von Psalm 8. Aber hier können wir besser lesen. Vers 5. Es ist so wunderbar, diesen Vers zu lesen. Wir brauchen nicht viel zu sagen, denn es steht so klar geschrieben. Denn nicht den Engeln hat er die zukünftige Welt untertan gemacht. Das ist sehr wichtig. Wann hat Gott den Engeln diese Erde untertan gemacht? Wann? Ist es vor Adam? Als Gott die Welt geschaffen hatte, hat Gott zuerst, und bevor er die Erde geschaffen hat, hat er die Engelwesen geschaffen. In Hiob 38. Gott hat Hiob gefragt, wo warst du, als ich die Erde geschaffen habe? Ja. Natürlich, er war gar nicht da. Aber Gott möchte nur das betonen. Und Gott hat die Erde sogar gegründet. Den Grundstein, Foundation. Ja, den Grund gelegt. Gott hat kein Chaos geschaffen. Er hat den Grund gelegt, er hat alles gemessen. Ja. So schön hat er die Erde geschaffen, dass alle Söhne Gottes, nämlich die Engel, alle haben gejauchzt und gelobt. Und meine Güte, so wunderbar. Meinen Sie, wenn Gott Chaos geschaffen hat, was würdest du sagen, wenn du ein Engel dort gewesen? Würdest du jauchzen? Oh, welch ein Chaos. Aber ich möchte nun damit sagen, die Engel haben zuerst geherrscht. Und der Erzengel damals, Luzifer, er hieß auch der Morgenstern. Ja. So schön, vollkommen in der Weisheit, nicht vollkommen, aber am weisesten unter den Engeln. Er hat geherrscht und wollte am Ende Gott werden. Dummheit. Ja. Und kurz gesagt, es gefallen. Jesaja 14, Hesekiel 28 beschreibt das sehr klar. Aber Gott hat von Anfang an nicht vorgehabt, dass der Engel für immer herrschen sollte. Dann in Genesis Kapitel 1, Gott hat den Menschen dann geschaffen zu herrschen. Er hat nicht die Engel geschaffen zu herrschen. Das ist nur vor der Zeit Adams. Deshalb heißt es hier, denn nicht Engeln hat die zukünftige Welt, hat Gott untertan gemacht. Ja? Gott hat ihnen nicht untertan gemacht. Von der wir jetzt reden, hat der Hebräerbrief gesagt, sondern den Menschen. Amen. Deshalb hat er dann zitiert, Psalm 8, es hat aber jemand irgendwo bezeugt. Denn David hat es geschrieben und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Mein, was ist der Mensch? Also dieser Satz klingt wie Musik. Ich bin froh, ich bin kein Engel. Oder möchtest du lieber ein Engel sein?
Nein.
Oh, gab es einen Engel da? Oh ja, guck mal, haben wir schon damals gezeigt. Was ist der Mensch? Du musst schätzen, dass du ein Mensch bist. Ja. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Oder des Menschen Sohn? Der Herr hat sich oft als Menschensohn genannt. Dass du ihn besuchst. Er ist gekommen, uns zu besuchen. Du hast ihn ein wenig unter den Engeln geschaffen. Ja? Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Aber mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Wow, das ist deine Zukunft. Deshalb sollt ihr die Welt nicht lieben. Das ist nichts. In der Welt hast du keine Zukunft. Dein Chef wird nicht dich mit Herrlichkeit und Ehre krönen. Ja, ein paar Euros euch geben, das ist okay. Ja? Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Und gemeint hier ist Jesus. Und hast ihn über die Werke deiner Hände gesetzt. Das war eigentlich gemeint für die Menschen, ganz am Anfang. Das hat Gott im 1. Buch Mose 1 gesagt. Und dann hat er gesagt, alles hast du unter seine Füße getan. Und in einem Gewissen ist es wahr, guck mal, alle Tiere sind unter unsere Füße. Deshalb habt ihr so viele Haustiere, Katze, Hunde, Hasen. O Herr, denn indem er ihm alles untertan machte, hat er nichts ausgenommen, auch diese Drachen und Schlangen und alles, hat er nichts ausgenommen, was ihm nicht untertan wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Jetzt noch nicht. Ja. Wir sehen aber Jesus. Lob den Herrn. Und das ist so wichtig, dass es Jesus möchte alles wiederherstellen, was Gott ursprünglich mit Menschen vorhat.
Amen.
Deshalb alles, was Jesus getan hat, ist für uns. Ist das nicht wunderbar?
Amen.
Du glaubst nur an eine Errettung. An einen, der dich errettet hat und von deinen Sünden, aber mehr siehst du nicht, nein. Und dann möchtest du in den Himmel gehen und was machst du denn dort? Billy Graham sagt dort, jemand hat Billy Graham gesagt, tatsächlich. Du kannst es vielleicht in YouTube oder im Internet noch sehen. Ja, ihr wollt alle in den Himmel gehen und was willst du denn im Himmel machen? Billy Graham sagt, ich möchte dort Golf spielen. Das kann ich auch auf Erden machen. Sogar im Mar-a-Lago kann ich das machen. Golf spielen. So traurig. Es ist kein Witz, es ist traurig, dass wir Christen nicht wissen, was machen wir im Himmel? Was wirst du denn dort machen? Der Herr möchte, dass wir mit ihm auf dieser Erde herrschen. Das ist unsere Bestimmung. Das ist deine Berufung. Das ist deine Berufung. Wir denken zu niedrig unsere Berufung. Und um König zu sein, müssen wir heute lernen, noch Priester zu sein. Denke nicht, oh ja, ein Priester, bringen wir nur Opfer für Gott. Das sollt ihr denken. Es ist nicht so einfach, nur ein Opfer jeden Sonntag Gott zu bringen und das Beste. Meinst du, Gott ist nur damit zufrieden? Warum hat er das gemacht? Es ist nicht für ihn, sondern für uns, damit wir Christus lernen zu genießen, zu erfahren, wie Jesus Christus ist. Um uns zu trainieren, wie Jesus Christus zu sein. Er ist einer, der gekommen ist, ganz für Gott und für den Plan Gottes zu sein. Siehe, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Und was machen wir Menschen auf dieser Erde? Wir tun, was wir wollen. Unsere Sicht, unsere Vision ist zu niedrig. Du möchtest vielleicht nur ein Chef in der Firma zu sein. Das ist dein Ziel. Viel zu verdienen, ein großes, schönes Haus zu haben. Ich habe nichts dagegen, ja. Eine Halle zu bauen, so wunderbar, du kannst es haben. Das spielt keine Rolle. Was ist dein Wunsch auf dieser Erde? Was willst du erreichen heute, sagt es mir. Was ist dein Ziel? Sogar als Gläubige. Als ein Kind Gottes. Wir müssen eine Vision haben, was Gott haben möchte. Als der Herr Jesus kam, dann lesen wir auch in Johannes Kapitel 6, meine Speise ist zu tun, den Willen des Vaters und es bis zum Ende zu führen. Und wir machen eine halbe Sache. Am Ende sind wir zu müde. Oder wir ändern unsere Meinung, gell? Und haben aufgegeben, oder sind wir zufrieden bis um diesem Stand, dann gehen wir nicht immer weiter. Jemand hat gesagt, damals und einmal, wir brauchen keine neue Offenbarung mehr, wir brauchen nur die alten wieder zu erwärmen. Oh ja, alte Suppe trinken wir gerne, ja? Meinst du, der Herr hat uns nicht mehr zu zeigen? Sondern sind wir schon Doktor Allwissend? Wir sind zwar ein Doktor, aber nicht Doktor Allwissend. Bist du? Welch eine Anmaßung. Paulus, der Philipperbrief, Kolosserbrief, Epheserbrief, alle diese Briefe geschrieben hat. Er sagte nicht, dass ich schon erreicht habe. Er sagte in Kolosserbrief, heute wissen wir nur stückweise. In 1. Korinther. Wir wissen heute nur stückweise, oder weißt du schon alles? Bist du schon zufrieden? Wer ist schon zufrieden, wenn ich fragen darf? Damals habe ich gedacht, der Apostel Paulus sagte, ich habe noch nicht erreicht. Und nicht, dass ich schon vollkommen bin, sondern ich jage nach. Er möchte noch weitergehen. Er möchte stracks weiter zum Ziel gehen. Und er sagte, ich möchte ihn noch mehr erkennen, als ob er ihn noch nie gekannt. Die Kraft seiner Auferstehung, die Gemeinschaft seiner Leiden. Wie viel Leiden Christi hast du wirklich erfahren heute? Als Priester, du kannst nicht leiden. Wie kannst du dann als Priester dienen, anstatt die Heiligen zu tragen auf deinem Schulter? Du sagst, den mag ich nicht. Weg. Da müssen wir tragen können. Wenn du nicht tragen, dann musst du sie amputieren. Am Ende, du amputierst dieses Glied, jenes Glied, diesen Fuß, diesen Fuß. Am Ende, was bleibt? Der Leib Christi. Das geht nicht. Das geht nicht. Die Priester. Ach ja, meinst du, der Herr möchte uns amputieren? Wie oft hast du den Herrn beleidigt oder etwas gegen ihn getan oder ungehorsam? Wie oft? Er sagt so, ja. Das heißt, er wusste nicht, wie oft, weil es zu oft war. Hat er dich amputiert? Sondern er hat dich gerettet.
Amen.
Ja. Er hat uns alle gerettet. Dass wir alle heute noch vorangehen können, das ist die Gnade Gottes und seine Barmherzigkeit.
Amen.
Selig sind die Barmherzigen. Ja? Sind wir barmherzig? Ja. O Herr Jesus, solch ein Mensch. Ja, deshalb brauchen wir diese verschiedenen Opfer. Ohne dritte Buch Mose, du kannst Christus nicht ganz begreifen. Vielleicht manche Leute sagen, oh, das ist alttestamentlich. Nein, das ist die Schrift. Alte Bund bedeutet, Gott behandelt uns nach dem Gesetz. Das ist der Bund, das Gott mit seinem Volk damals gemacht hat. Aber das von Genesis bis Maleachi, das sind die Heilige Schrift. Der Herr hat die Heilige Schrift zitiert, nicht der alte Bund zitiert. Alle Schrift, sagte Timotheus Kapitel 3, 2. Timotheus 3, 16, alle Schriften ist von Gott gehaucht. And is profitable. Ist was?
Nütze.
Nütze. Wie wirst du heute sagen, das ist nichts Nütze, das ist alttestamentlich? Nein, das ist die Heilige Schrift. Von Gott gehaucht. Meinst du, heute brauchst du nicht mehr die 10 Geboten? Du sollst nicht mehr, und es ist nicht mehr nötig, Gott zu lieben vom ganzen Herzen. Das ist das erste Gebot. Sogar der Herr selbst hat gesagt, das ganze Gebot ist zusammengefasst in zwei. Du sollst erstens Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt, ganzer Kraft. Und die zweite ist gleich wie das erste, deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Denn wenn du mich amputierst, dann hast du dich selbst amputiert. Weil ich dein Nächster bin. So, brauchst du nicht in 10 Geboten. Kannst du heute jetzt Ehebruch machen? Stehlen? Lügen? Darfst du jetzt? Oh, ja, das ist Alttestament. Das ist der alte Bund. Nein, der Herr hat doch gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz zu annullieren, sondern zu erfüllen. Lob den Herrn. Und jetzt können wir auch erfüllen, weil dieser, der alle Gesetze erfüllt hat, wohnt jetzt in uns. Wie können wir sagen, wir brauchen nicht mehr? Nein, sogar im Gegenteil. Wir müssen und wir können es. Ja. Aber nicht durch uns selbst, sondern durch diesen wunderbaren Christus, der jetzt unser Leben ist. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir haben Teil in seiner Natur. Wir essen ihn und leben durch ihn. Und das ist die Wirklichkeit von all diesen Opfern. Wir müssen lernen, Christus zu essen. Denk nicht, es ist so einfach. Es ist nicht nur feinstes Mehl und das ist alles. In Deutschland isst du feinstes Mehl jeden Morgen? Feinstes Mehl. Ja, hast du feinstes Mehl heute Morgen gegessen mit Kaffee? Es muss nun bearbeitet werden. Vermengt mit dem Öl. Und dann muss noch gebacken werden. Was heißt gebacken werden? Möchtest du gerne gebacken werden? Im Ofen sein oder in dem Topf? Es gibt vielerlei Art und Weise im Kuchen. Wie sagt man? Ja. Richtig. Und meinst du, die Zubereitung ist einfach wie ein Kuchen oder Brötchen? Es muss gebacken werden. Durchs Feuer hindurch. Malachi hat gesagt, auch Silber und Gold muss geprüft werden durch Feuer. Jemand hat einmal eine Frage gestellt an einem Mann, der diese Silber, wie sagt man, Schmied, nicht nur schmieden, sondern reinigen durch Feuer. Wie sagt man auf Deutsch? Läutert, danke. Ja, wie macht man das und wie lange soll das in einem Feuer bleiben? Weißt du, was die Antwort war? Und er sitzt doch, dieser Mann, der Silber läutert. Dann sagt, die Frage war, wie lange? Dann sagt er muss aufpassen und schauen und dort sitzen mit Geduld, bis er in diesem Topf da, wo das Silber geläutert wird, sein Gesicht dort sehen kann. Dass dieses Silber, das geläutert wird, sein Angesicht wieder spiegeln kann. Dann ist es fertig. Und der Herr hat sich verglichen wie einer, der das Silber läutert. Das hat Malachi 3 gesagt am Ende. Bis er sein Ebenbild an uns sehen kann. Das ist die Umwandlung. Das ist die Umwandlung. Das ist der Weg. Und er muss lange warten, geduldig sein. So, es ist nicht so einfach, Priester zu sein. Und wir müssen dann lernen, Christus zu erfahren als ein Brandopfer, als Speiseopfer, vermengt mit diesem Öl da, diesem Kuchen und alles, was zubereitet wird. Das heißt, der Herr ist durch jede Art des Leidens hindurchgegangen. Das ist der Weg, dass wir Jesus Christus als Speiseopfer essen sollen. Ja. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir Probleme haben. Und deshalb, Gott verlangt von uns, diese Opfer zu bringen. Wenn Gott das nicht verlangt hat, du wirst es nicht tun. Niemand wird es machen, weil in unserem Selbst und Fleisch sind wir nicht bereit. Deshalb gibt es Probleme. In den letzten 60 Jahren meines Lebens habe ich so viele Probleme gesehen. Nicht von der Welt, natürlich der Welt sowieso, aber unter uns Christen. Und in mir selbst sehen wir alle diese Probleme. Und dann haben wir Friedensopfer. Haha, Friedensopfer. Einfach, ja, einfach Frieden zu haben. Haben wir Frieden zu Hause? Oder Frieden in deinem Herzen? Frieden mit dir selbst? Sogar mit uns selbst haben wir keinen Frieden. So viele Probleme, aber er ist unser Friedensopfer. Die Priester brauchen das, um uns zur Vollendung zu bringen. Es ist nicht nur, damit wir etwas bringen am Sonntag, am Tag des Herrn, beim Festhalten. Nein. Frieden. Lob den Herrn für den Frieden. Die ganze Welt sehnt sich nach Frieden, haben wir damals ein Lied gehabt. Und doch gab es Krieg und Streit und alles, nicht nur in der Welt, sondern unter uns Gläubigen. Friedensopfer. Mögen wir das? Magst du Friedenopfer? Dem Vater zu bringen, ein Friedensopfer, ist das nicht wunderbar? Amen. Wenn das Reich kommt, es ist ein Reich der Gerechtigkeit und Friede. Aber wenn wir heute nicht Frieden haben und Frieden machen, selig sind die, die, was? Frieden stiftern. Peacemaker, not troublemaker. Selig sind die Friedensstifter sind, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Das ist ein Merkmal eines Sohn, erwachsenen Sohn Gottes. Amen. Wenn wir Kinder sind. Die Kinder streiten gerne, das ist ihre Natur. Gell? Das ist ihre Freiheit, zu streiten. Aber ich hoffe, wir streiten nicht mehr so oft. Je mehr wir wachsen, desto weniger streiten wir. Ja. Und so, diese Opfer ist eigentlich nach der Weisheit Gottes für uns, nicht nur für ihn. Gott braucht keinen Frieden. Er streitet mit niemandem. Oder hat Gott jemals mit dir gestritten? Mit den Engeln da oben? So, Friedensopfer braucht er für ihn selbst, für sich selbst, nicht, sondern für dich, für uns, für die Priester, wir brauchen Frieden. Amen. Deshalb müssen wir Christus erfahren als Frieden. Er ist unser Friede. Ist er nicht unser Friede? Was steht geschrieben? Epheser 2. Und das Evangelium heißt das Evangelium der Errettung. In der Epheserbrief ist das Evangelium des Friedens. Und komischerweise, wir Christen sind zerstritten ohne Frieden. Sind gerettet, aber ohne Frieden. So, was für ein Evangelium haben wir gepredigt? Und überall, wo wir Christen hingehen, unsere Schuhe des Evangeliums, gell, müssen wir anziehen, müssen wir Frieden überall hinbringen. Amen. O Herr, deshalb brauchen wir als Priester alle diese Opfer. Ja. Die anderen werden sagen, das ist alttestamentlich. Nein, 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 wir verbrennen keine Tiere hier. Und am Ende wird die ganze Schule hier verbrannt. Dann werden sie uns bestimmt nicht erlauben, hier uns zu versammeln. Und dann mit diesem Friedensopfer, dann müssen wir die Auferstehungsopfer, Schwingopfer. Noch einmal Brust als Schwingopfer. Wir müssen diesen Brust von einem Friedensopfer schwingen. Das bedeutet die Auferstehung. Warum streiten wir? Weil wir, obwohl wir über Leben gesprochen haben, wir sind so oft in den Tod. Und wer in Tod ist, was sagt Epheser 2? Damals lebten wir, was? Sind wir gestorben, wir sind tot in der Übertretung. Kannst du das vorlesen? Haben wir noch Zeit, ja? Ja, bitte, ja. Ja, kannst du das lesen, bitte? Ja. Oh ja, nein, liest du doch.
Auch euch, die ihr tot wart.
Die ihr tot wart. Die Leute werden doch sagen, nein, ich bin nicht tot, ich bin lebendig. Aber das ist ein besonderer Tod, ja, bitte.
Auch euch, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gewandelt seid, nach dem Zeitalter dieser Welt.
Nach dem Zeitalter dieser Welt. Warum lieben wir immer noch die Welt? Nicht, weil wir sündhaft sind, sondern dass wir tot sind. Dass der Tod immer noch uns beeinflusst. Ha?
Nach dem Herrscher der Gewalt der Luft.
Ja, sie herrschen immer noch über uns. Ja, bitte.
Dem Geist, der nun in den Söhnen des Ungehorsams
wirkt.
Unter denen auch wir alle einst ein Leben führten, in den Lüsten unseres Fleisches.
In den Lüsten unseres Fleisches. Ja, weiter.
Indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur
Kinder des Zornes
waren, ja. Wie auch die anderen.
Danke, das ist gut genug. Das ist die Beschreibung vom Tod. Nicht, dass wir physische Tod erleben, sondern dieser Tod wirkt durch die Sünde. Wenn die Sünde hineinkommt, dann der Tod kommt hinein. Und dies ist die Erscheinung von einem lebendigen Toten. Wir sind lebendig, aber wir sind tot. Ihr seid tot in eurer Übertretung. Das heißt, gegenüber Gott und das, was Gott ist und seine Natur, wir können es nicht einfach folgen. Wir sind schwach. Warum sind wir alle so schwach, wenn es zu den geistlichen Dingen kommt? Wenn wir die Bibel lesen, dann sind wir schläfrig. Ja. Wenn wir streiten, dann sind wir ganz lebendig. Ja. Ja. Das ist der Tod. Eine kurze Beschreibung nur, von was Tod bedeutet. Selbst als wir Christen sind, wir haben immer noch diese Lüste des Fleisches, das uns regiert und es reizt uns. Wir wissen oft, was wir machen sollen. Wir sollen nicht streiten, aber es juckt uns zu streiten. Da können wir nicht wehren und nicht widerstehen. Das können wir nicht. Wenn Gedanken kommen, dann können wir nicht sie weichen und sagen nein. Wir sind ungehorsam, wenn der Herr etwas sagt. Es ist nicht nur Sünde, es ist der Tod, das uns unfähig macht, Gott zu gehorchen. Und dann am Ende, wie Epheser 4 gesagt hat, wir sind abgeschnitten von diesem Leben, von dem Geist, haben wir keine Empfindung mehr. Die Empfindung des Lebens ist abgestumpft. Das Herz ist dann verfinstert und verhärtet. Das bewirkt der Tod. So ist es. Und daher ohne Frieden. Warum wissen wir nicht, dass wir nicht streiten sollen? Und dennoch haben wir gestritten. Wir wissen, wir sollen lieben einander. Wir können nicht. Ja. Und die Welt zieht. Brauchen wir diese Schwingopfer und dann Hebopfer. Hebopfer bedeutet, dass wir stehen über alle Probleme und nicht unter dem Wetter, sondern über dem Wetter. Je höher wir gehen, wir sitzen mit ihm im himmlischen Ort, da sind alle Probleme unter unserem Fuß. Sonst die Probleme sitzen auf unserem Kopf da oben. Dann haben wir Probleme. Dann haben wir Probleme. So, alle diese Opfer müssen die Priester kennenlernen. Und dann Sündopfer hat unserem Bruder schon heute Morgen darüber mitgeteilt. Wir müssen großes Sündopfer haben. Über die Sünde herrschen. Nicht beherrscht zu werden, sondern wir herrschen, wir sagen nein. Wir sind frei gemacht. Die Sünde soll keine Herrschaft über uns haben, aber nicht sofort. Sondern wir müssen lernen, diese Opfer zu erfahren, zu essen. Wir müssen wachsen. Nicht, dass wir, nachdem wir wiedergeboren sind oder getauft sind, dann sündigen wir nicht mehr. Nein, nein, das ist nicht gemäß der Erfahrung in unserem Christenleben. Aber je mehr das Leben wächst in uns, je mehr wir Christus erfahren haben, als ein Sündopfer, desto mehr werden wir befreit werden. Amen. Lob den Herrn. Am Ende herrschen wir sogar und sagen, nein, geh weg, hebe von mir, Satan. So, alle diese Opfer, was wir heute tun, ist ein Training für die Priester. Unbewusst, das ist die Weisheit Gottes. Viele Leute sagen, das brauchen wir nicht, das ist alttestamentlich. Wer sagt das? Ja, Meinst du, Passa ist nicht mehr gültig für uns? Was sagt 1. Korinther 5, Vers 7? Christus, unser Passa. Das Lamm, Passalamm ist geschlachtet. Deshalb müssen wir nicht mehr das Fest der ungesäuerten Brote feiern. Dann müssen wir halten das Fest der ungesäuerten, nicht Sauerkraut, ungesäuerte Brote. Wunderbar, wir machen genau das, was der Herr, was in der Schrift uns sagt. Lob den Herrn. Das ist wirklich wunderbar. Und Christus ist auch unser Trankopfer. Er hat sich selbst hingegeben. Alle Apostel haben am Ende, sie waren alle Märtyrer. Als Paulus wusste, dass er bald stirbt, hat er gesagt, jetzt bin ich bereit, mich als Trankopfer auszugießen. Ja. Diese Hingabe ist so absolut. Alle Aposteln sind am Ende tatsächlich Märtyrer. Unsere Hingabe ist nur, wenn ich Zeit habe, gell? Und was mir gefällt. Nein, der Herr hat nicht getan, was ihm selbst gefällt. Ja, so lobt den Herrn. Ich hoffe, dass wir alle sehen, wie wichtig dieser priesterliche Dienst ist. Und wir haben noch viel mehr zu lernen. Denk nicht, wir wissen schon alles. Und heute Abend möchte ich nur einfach das Stärken, dieses Bewusstsein in uns, wie kostbar es ist für die Vorbereitung. Viele haben gefragt, wie können wir uns vorbereiten für die Wiederkunft des Herrn? Das ist das Geheimnis. Das ist der Weg. Also im priesterlichen Dienst ist der Weg. Christus. Essen und Trinken, das ist das Vorrecht von den Priestern. Sie haben eine besondere Speise. Lobe den Herrn. Wenn wir das alles beherrschen, diese wunderbare Opfer, und lernen, es noch besser zum Herrn zu bringen, zu dem Vater zu bringen, unbewusst, selbst wenn wir nicht bewusst, dass wir ändern, du wirst sehen, das ist die wahre Änderung. Du weißt es nicht mal selbst, dass du geändert bist. Weil es Wachstum des Lebens ist. Du weißt nicht einmal, dass du schon anders geworden bist. Aber die anderen sehen das. Lob den Herrn. Ja. Jedes Jahr wachsen wir. Bist du bewusst, dass du gewachsen bist? Nein, aber wir wachsen. Wir brauchen nicht ein Bewusstsein, dass wir wachsen. Aber guck mal, wir sind nicht mehr derselbe. Nun, das ist diese Umwandlung durch das Leben. Lob den Herrn. Du musst nicht jeden Tag prüfen, dich selbst, ob du schon gewachsen bist. Das mag niemand. Ja. Auch geistlich gesehen, wenn wir treu sind, täglich alle Zeit Christus erfahren, wir tun alles mit dem Herrn. Du wirst umgewandelt, nicht mal nötig am Bewusstsein, oh, jetzt bin ich gewachsen. Das ist nicht nötig. Lob den Herrn. Halleluja. Das ist der priesterliche Dienst. So. Lob den Herrn. Übe es weiter in Deutschland. Okay, jeden Tag, alle Zeit, zu Hause, in jede Sache, was wir machen, murre nicht, sondern genieße Christus, iss ihn, gell? Das Brot des Lebens, erfahre Christus als ein Brandopfer, ja, dann wirst du merken, dein Leben ändert sich, ohne dass du bewusst bist, dass du geändert bist. Lob den Herrn. Halleluja. So, lob den Herrn. Wenn wir das sehen, dann, ihr werdet den priesterlichen Dienst nicht verachten oder nicht für gering halten. Das ist nicht nur eine Sache, was wir tun unter vielen. Nein, diesen priesterlichen Dienst umfasst das ganze Christenleben, umfasst den Aufbau der Gemeinde. Wir reden von Aufbau, Aufbau, Aufbau. Am Ende fällt alles zusammen. Wir reden über so viele Dinge. Am Ende, was kommt? Aber der Priesterdienst ist tatsächlich, wenn der Herr unsere Augen aufmacht, ist allumfassend. Weil wir diesen wunderbaren Jesus in all seinen Umfang erfahren. Was ist der Wille des Vaters? Ja, der eifrig um sein Haus hat mich gefressen. Aber wie? Ja, durch das Leben. Nicht durch eine besondere Lehre. Das baut niemand auf. Aber durch Jesus Christus. Das Leben von Jesus ist ganz egal, was er tut. Er ist für den Aufbau des Hauses Gottes. Sogar sein Tod und Auferstehung. Er sagt, zerstört diesen Tempel in 3 Tage, baut ich ihn wieder auf. Was für Aufbau? Was hat der Herr in 3 Tage aufgebaut? Ja, er hat angefangen, seine Gemeinde zu bauen. Und was ist seine Gemeinde? Diesem priesterlichen Dienst. Ein Königreich von Priestern. Zion, wo der Herr der Eckstein ist. Wo er Haupt über alles ist. Wo er der König ist. Und gebaut mit lebendigen Steinen. Ja. Lob den Herrn, ein geistliches Haus. Gut. Amen. Jetzt wissen wir, wie man sich vorbereiten für die Wiederkunft des Herrn. Ja, lob den Herrn. Übe weiter. Ja?